Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Mensch-Technik-Podcasts. Für heute habe ich mir mal ein Thema überlegt, über das ich auch im Rahmen meiner Keynotes oder in meinen Keynotes, während meinen Keynotes sehr häufig und sehr gerne rede. Es geht um die Rache des Analogen oder auch etwas weniger radikal ausgedrückt, die Rückkehr des Analogen, basierend auf einer Idee von David Sacks, The Return of the Analog. Sehr, sehr schönes Buch, kann ich sehr empfehlen. Und ich dachte mir, ich mache mal eine Folge zu der Thematik. Ich habe vor einiger Zeit schon mal eine gemacht, so 2 Jahre her. Da hat sich ein bisschen was geändert, auch gerade in der Autoindustrie, was sich da so tut. Und von daher denke ich mir, es ist immer mal wieder wert, über dieses Grundprinzip nachzudenken und da einen kleinen Ausflug hinzumachen. Seit Jahrzehnten wird uns immer wieder dieselbe Geschichte erzählt. Die Zukunft ist digital. Mehr Displays, mehr Automatisierung, mehr Software, schneller, intelligenter, effizienter. Und über viele, viele Jahre schien genau diese Gleichung auch aufzugehen. In letzter Zeit verändert sich was. Über Branchen hinweg, über Produkte hinweg, in unserem Alltag beobachten wir eine stille, aber wie ich finde, sehr kraftvolle Verschiebung. Gedruckte Bücher behaupten sich gegen E-Reader, Vinylschallplatten haben ein Comeback erlebt im Zeitalter des Streamings und nach der CD. Menschen entdecken das Schreiben von Hand wieder, physische Interaktionselemente, echte, greifbare Interaktionen. Auch diese Fullscreen-Fahrzeugcockpits, wo überall nur Bildschirme sind und alles aus Bildschirmen, aus Glasflächen besteht, all das setzt sich so nicht durch. Und was lange wie Nostalgie wirkte, entwickelt sich zunehmend zu einer breiteren Bewegung. Ich hatte das Buch schon erwähnt, The Revenge of Analog. David Sacks hat dieses Problem in seinem Buch sehr, sehr früh schon beschrieben. Was wir heute sehen, geht nochmal darüber hinaus. Es ist keine Randerscheinung und kein kurzfristiger Trend, sondern es ist aus meiner Sicht einer der Megatrends der Technologieentwicklung. Also eine Korrekturbewegung. Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo und zunehmend rasantem Tempo. Wir sind immer noch in dieser Hockeystick-Bewegung drin und da sind wir auch erst ganz am Anfang, also diesem exponentiellen Anwachsen von Technologie, von der Präsenz von Technologie, den Möglichkeiten, die Technologie hat. All das wächst exponentiell. Und wir als Menschen sind im Kern gleich geblieben. Unser Gehirn, unsere Wahrnehmung, unsere Art zu interagieren sind das Ergebnis von Millionen Jahren Evolution. Die Industrialisierung prägt uns seit 200 Jahren, die digitale Welt existiert weniger als 50 Jahre. Und trotzdem gestalten wir Interfaces oft so, als wären Menschen für Bildschirme und digitale Interaktionen gemacht. Und genau das sind wir nicht. Und The Revenge of the Analog, die Rache des Analogen, ist genau der Moment, in dem dieser Widerspruch sichtbar wird. In dem Menschen bewusst oder unbewusst beginnen, sich gegen rein digitale Interaktionen zu wehren. Indem wir wieder Erlebnisse einfordern, die sich natürlich, intuitiv und menschlich anfühlen. Das hat tiefgreifende Konsequenzen für die Gestaltung von Technologien. Und insbesondere naturgemäß für die Gestaltung von Mensch-Maschine-Schnittstellen, HMIs, Human-Machine-Interfaces. Ich werde heute mal 3 Aspekte dieses Themas besprechen. Erstens, der Mensch als analoges Wesen. warum 100% digital so nicht funktioniert. Zweitens werde ich mal ein bisschen noch mal tiefer in das Buch von David Sachs einsteigen und ein paar Beispiele darstellen, anhand derer er erläutert, worum es da geht. Und dann zum Schluss, wie das Thema momentan, und es ist ja der eigentliche Trigger der heutigen Episode, wie das Thema momentan auf die Autoindustrie durchschlägt. Fangen wir an mit ein paar Hintergründen. Der Mensch als analoges Wesen. Wenn wir über die Rache des Analogen sprechen, müssen wir einen Schritt zurückgehen, nicht zur Technologie, sondern zum Menschen. Der entscheidende Punkt ist relativ einfach und wird erstaunlich oft ignoriert. Der Mensch ist nicht digital. Wir sind keine digitalen Wesen. Unsere Art zu denken, zu fühlen und zu handeln ist das Erlebnis einer sehr, sehr langen evolutionären Entwicklung. Über Millionen von Jahren haben sich unsere kognitiven Fähigkeiten, unsere Wahrnehmung, unsere Interaktionsmuster in einer Welt herausgebildet, die vollständig analog war. Eine Welt aus physischen Objekten, direkten sozialen Begegnungen, multisensorischen Eindrücken und unmittelbarem Feedback. Wir sind darauf ausgelegt, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Seit rund 70.000 Jahren, seit der Mensch die Sprache erlernt hat, sitzen wir mit einer Handvoll Artgenossen ums Lagerfeuer und tauschen uns aus. Wir jagen und sammeln in Kleingruppen in ständigem direkten Austausch. Und das ist die Art der Kommunikation, auf die wir von der Evolution hin ausgerichtet sind. Und diese Kommunikation ist alles, nur nicht digital. Sie ist multimodal, sie ist kontextabhängig, sie ist physisch, körperlich, sie ist emotional, ein Blick, ein Tonfall, eine kleine Geste. All das transportiert Informationen, die weit über das hinausgehen, was sich in explizite, formalisierte Signale übersetzen lässt. Und genau hier liegt der fundamentale Bruch zwischen uns als Menschen auf der einen Seite und der digitalen Welt auf der anderen Seite. Digitale Systeme scheinen Komplexität zu reduzieren. Und sie müssen das. Sie übersetzen Realität in Daten, in Zustände, in klar definierte Interaktionen. Ein Button ist gedrückt oder er ist nicht gedrückt. Ein Menüpunkt ist ausgewählt oder nicht ausgewählt. Und diese Logik ist effizient für Maschinen, aber nicht unbedingt für Menschen. Und das Ergebnis, was sich daraus ergibt, ist kognitive Arbeit. Immer dann, wenn wir mit digitalen Interfaces interagieren, müssen wir übersetzen. Wir müssen verstehen, wie ein System denkt, wie es funktioniert, welche Optionen es anbietet, welche Konsequenzen unsere Eingaben haben. Und wir passen uns der Logik der Maschine an und nicht umgekehrt. Genau hier entsteht das, was wir als Cognitive Load bezeichnen, als mentale Belastung. Diese zusätzliche mentale Belastung aus dem Übersetzungsprozess in die digitale Welt, es ist kein Bug, sie ist eine direkte Folge davon, dass digitale Interaktionen nicht unserer natürlichen Art entsprechen. Wie wir mit der Welt umgehen. Wenn wir mit der physischen Welt viele Dinge implizit, intuitiv und nahezu automatisch erfassen, zwingt uns die digitale Welt häufig zu expliziten Entscheidungen und bewussten Handlungen. Und das wäre völlig unproblematisch, wenn wir unbegrenzte kognitive Ressourcen hätten. Die haben wir aber nicht. Unser Gehirn ist ein Meisterwerk der Effizienz, aber genau deshalb auch begrenzt. Es arbeitet viel mit Heuristiken, mit Vereinfachungen, mit so Daumenregeln, mit Erfahrungswerten. Es ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen und schnell zu reagieren. Jede zusätzliche kognitive Anforderung, jede unnötige Entscheidung, jede nicht intuitive Interaktion kostet Energie. Und diese Energie fehlt an anderer Stelle. Wenn wir also heute Interfaces gestalten, die primär auf visuelle, abstrakte und sequentielle Interaktion setzen, wie es im Normalfall bei digitalen Systemen der Fall ist, dann arbeiten wir gegen die Natur des Menschen. Und die zeitliche Dimension macht dieses Missverständnis noch deutlicher. Die industrielle Revolution hat begonnen, die Menschen vor 200 Jahren zu verändern. Plötzlich wurde körperliche Arbeit weniger und es gab mehr mechanische Arbeit, Maschinen, die die Arbeit verrichtet haben, die Menschen vorher mit dem Körper verrichtet haben. Ja, und dadurch wurden Arbeitsprozesse umstrukturiert, standardisiert, optimiert. Ja, es gab dann nicht mehr irgendwelche unabhängigen kleinen Handwerksbetriebe, sondern große industrielle Fertigungsstätten. Da kam das zwangsläufig. Und selbst diese 200 Jahre, diese Veränderungen, sind im Vergleich zur Evolution eigentlich nur ein Wimpernschlag. Und die digitale Revolution ist noch viel jünger. Seit vielleicht gerade mal 50 Jahren prägt sie unseren Alltag. Touchscreens, Apps, Software-Interfaces, all das ist aus evolutionärer Sicht neu. Neuland. Und trotzdem tun wir oft so, als hätten sich Menschen bereits vollständig daran angepasst. Und es sieht sehr, sehr häufig so aus, aber wenn man genauer hinschaut, denkt man, nee, das ist jetzt definitiv nicht der Fall. Was wir aktuell erleben, ist kein vollständiger Übergang in eine digitale Welt. Es ist eine Phase des Ausschlags, Überausschlags, Übersteuerung. Eine Phase, in der technologische Möglichkeiten die Gestaltung dominieren und der Mensch sich anpassen muss. Und, jetzt kommen wir auf den Punkt, die Rache des Analogen ist genau diese Gegenbewegung, ist die Gegenbewegung zu genau diesem Trend. Und damit ist die Rache des Analogen, die Revenge of the Analog, kein Rückschritt. Sie ist kein romantischer Blick in die Vergangenheit, sie ist ein Signal. Sie ist ein Hinweis darauf, dass erfolgreiche Interaktionen immer dort entstehen, wo Technologie sich an den Menschen anpasst, nicht umgekehrt. Oder anders formuliert, vielfach designen wir heute noch Interfaces für Maschinenlogik. Aber genutzt werden sie von Menschen. Genau dieser Widerspruch zeigt sich zunehmend deutlicher und beginnt sich aufzulösen. Kommen wir zu David Sacks. Ich habe ihn schon 2-3 Mal erwähnt in der heutigen Folge. Ich kann das Buch wirklich nur sehr, sehr empfehlen. The Revenge of the Analog gibt es auch auf Deutsch, gibt es auch als E-Book. Also gibt keinen Grund, es nicht zu lesen. Grundlegende These ist, analog ist kein Rückschritt, analog ist ein menschlicher Vorteil. Wenn wir über die Rache des Analogen reden, landen wir immer wieder bei David Sacks und bei diesem Buch. Und wer hier eine Sammlung nostalgischer Beispiele erwartet, greift zu kurz. Es geht nicht darum, dass Menschen plötzlich zurück wollen. Es geht darum, dass Menschen beginnen, bewusster zu wählen. Und diese Wahl fällt erstaunlich oft zugunsten analoger Erfahrungen aus. Ein klassisches Beispiel ist die Rückkehr der Vinylschallplatte. Im Jahr 2020 ist das erste Mal seit Ende der 80er Jahre in den USA mehr Vinylschallplatten verkauft worden als CDs. Also klar, größte Menge Musik wird gestreamt. Aber wenn wir mal jetzt die physischen Datenträger anschauen, ist in Teilmärkten der analoge, die Vinylschallplatte, stärker als der digitale Datenträger, die CD. Und rein rational betrachtet gibt der Rückkehr zur Vinylschallplatte überhaupt keinen Sinn. Ja? Streaming ist günstiger, es ist einfacher verfügbar, es ist bequemer. Und auf der anderen Seite bietet Vinyl etwas, was Streaming und auch CDs nicht so liefern können. Ein physisches Erlebnis, ein Ritual, eine bewusste Entscheidung für Musik. Dass das Auflegen der Platte, dieses Knistern, ja, dass das große Cover in der Hand, all das schafft eine Qualität der Erfahrung, die weit über reinen Konsum hinausgeht. Ich habe das vor 1,5 Jahren in einer Kneipe mal selber erlebt. Da stand ein Plattenspieler und daneben eine Box mit Vinyl-LPs. Und es war für mich ein unglaublich tolles Erlebnis, dahin zu gehen. Also es hieß auch, man dürfe dahin zu gehen und durch diese Schallplatten durchzuwühlen und die so durchzuflippen und dann eine rauszuziehen und dann das Innencover rauszuholen, dann die Vinylscheibe selber aus dem Innencover zu nehmen, sie aufzulegen und die Nadel in die Rille zu setzen und dann kam Musik. Ja, das ist ein Erlebnis, ein physisches Erlebnis, was bis heute bei mir nachwirkt, was eben zeigt, wie intensiv das ist. Und es ist sehr, sehr analog. Vergleichbares gilt für den stationären Buchhandel. Ja, die Dominanz von Online-Plattformen, von E-Book-Readern. Menschen gehen immer noch in Buchläden. Wir haben hier bei uns im nicht allzu großen Böblingen, fallen mir spontan, 2 Buchläden nur alleine in der zentralen Fußgängerzone ein. Und das hat nichts mit Effizienz zu tun, sondern es fühlt sich anders an, weil Buchläden bieten Kontext. Sie erlauben Entdeckungen. Wir sind auch ein Stück weit sozial. Viele haben da noch einen Kaffee mit dabei oder Punkt, wo man sich austauschen kann. Also auch das ist ein gutes, ein schönes Beispiel dafür, wie analoge Erlebnisse von Nutzern und Nutzerinnen bevorzugt werden. Nehmen wir Papier. Ich gehöre zu den Menschen, die ein Notizbuch haben, ein Papiernotizbuch haben. Ich habe einen Satz wirklich schöner, edler Stifte. Ja, einen roten für die Korrektur der Klausuren, die ich hin und wieder habe. Einen schwarzen für meine normale Schreibweise und oder aber nicht, wenn ich normal schreibe, also ein Filzschreiber, ein schwarzer, ein sehr edler. Und ein Bleistift für Skizzen, wenn ich mal was niederlegen möchte. Also diese drei habe ich immer mit dabei. Und ich stelle es fest, mehr und mehr Menschen greifen wieder bewusst zu Notizbüchern. Natürlich könnte ich meine Notizen auch alle entweder ins Smartphone tippen oder ins Laptop tippen. Und wenn ich auf Konferenzen Keynotes halte, sehe ich es auch immer wieder, dass viele Menschen halt hinter ihren Laptop-Bildschirmen quasi halt verschwinden und sich da Notizen machen oder halt eben mit dem Handy das machen, mit dem Smartphone das machen. Das sehe ich. Ich sehe aber auch immer mehr Menschen, die halt mit Papierbüchern wieder arbeiten. Ja, und es zeigen ja auch diverse Studien immer wieder, dass das handschriftliche Schreiben kognitive Prozesse anders und nachhaltiger unterstützt als das Tippen auf einer Tastatur. Man merkt sich Dinge, die man mit der Hand geschrieben hat, besser als Dinge, die man mit einer Tastatur schreibt. In Norditalien haben zwei Unternehmer von vielen zunächst belächelt und also ich halte sie auch für ziemliche Überzeugungstäter, für ziemliche Maniacs, haben die Produktion von Celluloid-Filmen wiederbelebt. Es gibt da in Norditalien, ich glaube es ist in der Nähe von Genua, gab es früher eine Riesenfabrik, die Celluloid-Filme hergestellt hat. Und die ist immer aufgegeben worden, als die digitalen Filme kamen. Und diese zwei Menschen haben diese Fabrik gekauft und haben die Prozesse wiederbelebt. Die mussten wirklich von null an lernen, wie mache ich das, wie sehen die Prozesse aus, wie setze ich die Maschinen ein, welche Chemikalien brauche ich, gibt es die eigentlich noch, kann ich die überhaupt kaufen noch? Ja, und dann haben sie angefangen, Celluloid-Filme zu beleben. In einer Zeit, in der digitale Kameras längst dominiert haben und der traditionelle Celluloid-Film als überholt galt. Und sie haben bewusst investiert in ein scheinbar obsoletes Medium. Und warum tun sie das? Weil Regisseure, Kameraleute, kreative Menschen den Unterschied sehen und fühlen. Celluloid zwingt zu einer anderen Arbeitsweise. Hollywood-Produktionen, die digital gemacht werden, werden anders, da findet das Arbeiten anders statt als bei Celluloid-Filmen. Celluloid erfordert mehr Planung, mehr Präzision, mehr Bewusstsein. Jeder Take zählt. Ja, jede Szene hat Gewicht. Das Ergebnis ist nicht nur ein anderes Bild, die sehen anders aus. Es ist auch ein anderer kreativer Prozess. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass eine analoge Herangehensweise nicht nur das Produkt selber verändert, sondern das Ökosystem, in dem es genutzt wird. Das gesamte Denken der Menschen, die damit interagieren, die damit arbeiten, die damit zu tun haben. Ein weiteres Beispiel, mechanische Armbanduhren. Ja, also in einer Welt, in der jedes Smartphone die Zeit präziser, günstiger und funktional umfangreicher anzeigt, erscheint so eine klassische mechanische Armbanduhr völlig irrational. Dennoch gibt es Uhren, die Zehntausende Euro kosten und sich hervorragend verkaufen. Warum? Weil sie weit mehr sind als Zeitmesser. Eine mechanische Uhr ist sichtbare Technik. Zahnräder, Federn, Energieübertragung. Ein unglaublich komplexes System, das vollständig nachvollziehbar ist. Man kann es sehen, verstehen, erleben. Es ist Handwerk, Ingenieurskunst, Ästhetik in einem. Und vor allem, sie vermittelt ein Gefühl von Kontrolle, Beständigkeit, Wert. Eine Smartwatch zeigt Zeit als Funktion. Eine mechanische Uhr zeigt Zeit als Erlebnis. Und hier noch eine kleine Fußnote. Egal, Ob du eine digitale Uhr hast, ob du eine billige analoge oder eine teure analoge hast, du hast immer genauso viel Zeit. Ist egal, welche Art von Uhr du hast immer die gleiche Zeit. Kommen wir zurück. All diese Beispiele folgen einem gemeinsamen Muster. Analog ist nicht besser im klassischen Sinne von Effizienz, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit. Analog ist überlegen, wenn es um Punkte geht wie Erlebnisqualität, um Vertrauen und Kontrolle, um Körperlichkeit, um Sinnlichkeit, um Fokus und Aufmerksamkeit, um Bedeutung und Wertigkeit. Digitale Systeme optimieren auf Effizienz, analoge Systeme optimieren auf Erfahrungen. Und genau hier beginnt die Verschiebung. Was David Sacks beschreibt, ist am Ende ein Paradigmenwechsel, ein Perspektivwechsel. Weg von der Frage, was ist technologisch möglich, hin zu der Frage, was ist für Menschen sinnvoll. Und das ist das, was absolut entscheidend ist. Das ist das, was mich antreibt. Ja? Technologie ist nicht die Wissenschaft von dem, was möglich ist, sondern Technologie ist die Wissenschaft von dem, was uns ein besseres Leben schafft, was diese Welt zu einem besseren Ort macht, was mehr Sinn und mehr Werte schafft. Lange Zeit wurde Digitalisierung als Selbstzweck verstanden. Alles, was digitalisiert werden konnte, wurde digitalisiert. Prozesse wurden automatisiert, Interfaces abstrahiert, Interaktionen immaterialisiert. Ja, alles Sachen, die passiert sind, die als fortschrittlich, als gut, als positiv galten. Ganz still ging dabei oft was verloren. Nicht auf der funktionalen Seite, sondern auf der menschlichen Seite. Ein besonders wichtiger Aspekt ist hier das Thema Kontrolle. Digitale Systeme sind häufig Blackboxes. Sie treffen Entscheidungen, sie verarbeiten Daten, sie verändern Zustände, oft ohne, dass der Nutzer genau nachvollziehen kann, was im Hintergrund passiert. Das führt zu Unsicherheiten. Unsicherheit reduziert Vertrauen. Und analoge Interaktion ist häufig in dieser Hinsicht radikal anders. Ein physischer Schalter hat einen klaren Zustand. Ein Drehregler vermittelt Widerstand. Eine mechanische Bewegung ist sichtbar, nachvollziehbar, spürbar. Ursache und Wirkung liegen dicht beieinander. Und das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist eine der zentralen Währungen in der Mensch-Technik-Interaktion. Ein weiterer Punkt ist das Thema Aufmerksamkeit. Digitale Systeme konkurrieren permanent um unsere Aufmerksamkeit. Notifications, Multitasking, Nachricht hier, Ping da, parallele Informationsströme, alles völlig normal in der digitalen Welt. Aber auch all das fragmentiert unsere Wahrnehmung. Analoge Interaktionen sind oft fokussierte. Sie verlangen und fördern Präsenz. Eine Schallplatte hört man nicht mal ebenso nebenbei wie eine Playlist. Ein Buch liest man anders als ein Newsfeed auf dem Smartphone. Ein Notizbuch nutzt man bewusster als eine App. Aufschlagen, Stift rausholen, Seite suchen, glatt streichen, schreiben. Ganz anderer Vorgang als Smartphone rausholen, Notizen-App öffnen, Tastatur einblenden, loslegen. Ein Film auf Zelluloid wird anders gedreht als auf einer Digitalkamera. Und eine mechanische Uhr wird anders getragen als eine Smartwatch. Analog zwingt uns nicht zur Effizienz. Analog erlaubt uns Bedeutung. Und genau hier liegt die eigentliche Rache, die Revanche, die Rückkehr. Nicht im Zurückdrehen der Zeit, sondern in der Rückkehr des Menschen als Maßstab. Die Beispiele aus dem Buch zeigen ganz klar, immer dann, wenn digitale Lösungen zentrale menschliche Bedürfnisse ignorieren, entsteht Raum für analoge Alternativen. Oder auf den Punkt gebracht, analog gewinnt nicht, weil es technologisch überlegen ist, sondern weil es menschlich anschlussfähig ist. Genau diese Erkenntnis ist der Schlüssel für alles, was folgt. Kommen wir zum dritten Teil, Automotive HMIs. Dort sehe ich die Rache des Analogen ganz besonders. Aus einem ganz bestimmten Grund komme ich auch gleich noch drauf, warum es im Auto nun mal anders nochmal auftritt, ein deutlicher Auftritt als in vielleicht im Smartphone oder im PC oder auf E-Book-Readern. Kaum eine Branche hat die digitale Transformation so konsequent und teilweise radikal umgesetzt wie die Autoindustrie. Also viele Jahre hinweg galt ein einfaches Paradigma. Mehr Displays bedeutet mehr Innovation. Mehr Touch bedeutet mehr Modernität. Weniger physische Interaktionselemente bedeuten mehr Zukunft. Ja, und am Ende hatten wir dann Fahrzeuge mit immer größeren Screens, zentralisierte Multilayer-HMI-Konzepte, nahezu vollständige Verlagerung von Interaktion auf Touch-Interfaces und am Ende hatten wir Tablets auf Rädern. Und diese Entwicklung war kein Zufall, kein Unfall. Die war gewollt. Touchscreens sind aus Sicht von Herstellern extrem attraktiv. Sie sind flexibel, sie sind updatefähig, sie reduzieren Hardwarekomplexität und Kosten, sie lassen sich über Software skalieren und differenzieren und am Ende sind sie immer billiger als mechanische Stellteile. Wer also glaubt, der Tesla seine Innovation mit seinem großen Bildschirm in der Mitte des Fahrzeuges und sonst keinerlei Stellteilen. Ja, wer geglaubt hat, das ist eine Innovation, nein, muss ich enttäuschen, das ist eine Kostensparmaßnahme. Das ist das, was da passiert ist. All das führt dazu, dass die Passung zwischen der Logik der Digitalisierung und diesen Touchscreen-Stellteilen, diesen Touchscreen-Armaturenbrettern, eine perfekte Passung darstellt. Dass es einfach funktioniert. Aber sie haben einen entscheidenden Nachteil. Sie passen sehr oft nicht zur Logik des Menschen. Denn Touchscreens oder der Touch als solcher, ja, auf den Glasflächen rumwischen, ist entgegen einer weit verbreiteten Annahme, die ich immer wieder höre, nein, keine natürliche Interaktionsform. Touch ist visuell, er braucht immer eine optische Feedbackschleife. Jetzt sind wir beim Kernpunkt des Ganzen im Auto. Ich habe permanente Blickabwendung, wenn ich mit Touchscreens im Fahrzeug interagiere. Das ist eine sehr, sehr visuelle Interaktion. Ich kann nichts mit den Fingerkuppen erfüllen. Ich kann nichts blind nutzen. Ja, also visuell ist es sehr, sehr flach. Kaum haptisches Feedback. Und die bewusste Aufmerksamkeit, das bewusste Shiften der Aufmerksamkeit vom Fahrzeug, vom Fahrvorgang, von der Straße hin auf einen Bildschirm innerhalb des Fahrzeugs. Und genau das ist das Problem. Autofahren ist eine hochdynamische, eine sicherheitskritische Tätigkeit. Und jede zusätzliche visuelle Interaktion bedeutet Ablenkung. Jeder Blick auf den Screen fehlt auf der Straße. Jedes Mal, wenn ich die Augen abwende von der Straße auf den Bildschirm lenke, fehlt mir die Information über das, was auf der Straße passiert. Ja, und am Ende laufen wir in einen klassischen Zielkonflikt. Auf der einen Seite haben wir die technologische Eleganz, die zweifellos vorhanden ist, wenn ich mit den Touchscreens im Fahrzeug arbeite, versus der menschlichen Eignung. Oder anders ausgedrückt, diese Stream-Logik versus Nutzungssituation. Und genau hier setzt die Rache des Analogen ein. Seit einiger Zeit sehe ich eine Gegenbewegung. Die Hersteller beginnen, physische Interaktionselemente zurückzubringen. Ja, so ein Drehregler für die Lautstärke, ein Taster für die Klimafunktion, haptische Schalter für zentrale Fahrfunktionen. Diese ganzen Konzepte, die vor 3-4 Jahren als hochmodern, hochinnovativ, hochaktuell, sehr, sehr zukunftsfähig galten, eben komplett alles mit Glasflächen zu versehen auf dem Armaturenbrett, die sehe ich zunehmend weniger. Warum? Weil wir erkannt haben, dass bestimmte Interaktionen blind nutzbar sein müssen. Weil wir erkennen, dass haptisches Feedback nicht nur ein Komfort ist, sondern auch eine Sicherheit. Und weil wir erkennen, dass nicht jede Funktion irgendwo in einem Menü verschwinden darf. Ich erinnere nur an das Verstellen der Scheibenwischerfrequenz in einem Tesla, die irgendwo in der dritten oder vierten Menüunterebene auf dem Bildschirm war. Ja, in allen anderen Fahrzeugen habe ich einen Hebel hinterm Lenkrad, den analogen, na, den ich hin und her klicke und dann kann ich die Frequenz ändern. Das war beim Tesla nicht möglich und da gab es hier auch im Südwesten Deutschlands einen fürchterlichen Unfall. Und der Fahrer ist schuldig gesprochen worden, weil er im Untermenü seines Teslas danach irgendwas gesucht hat. Also, The Revenge of the Analog ist mehr als ein Designtrend. Er ist ein Paradigmenwechsel, ein Rückwechsel. Und die Erkenntnis lautet, Touch war nie die finale Lösung, war nie die beste Lösung. Es war einfach nur die einfachste, die billigste Lösung. Die Zukunft liegt am Ende nicht im Entweder-Oder. Sie liegt in der Orchestrierung der Interaktion, weil, völlig klar, Touchscreens natürlich unendliche Vorteile haben. Ja, eben die Flexibilität. Ich kann individuelle Designs anbieten. Ich kann Funktionen nachladen. All das sind natürlich Dinge, die total positiv sind, die richtig gut sind, die ich begrüße. Im Endeffekt geht es darum, die richtige Balance zu finden. Also dort visuelle Interfaces einzuführen, wo Informationen komplex sind. Haptische Interfaces dort, wo Geschwindigkeit und Sicherheit entscheidend sind. Sprache dort, wo Hände und Blick gebunden sind. Und am Ende kontextbasierte Systeme, die verstehen, wann welche Interaktion sinnvoll ist. Mit anderen Worten, Zukunft ist multimodal, Zukunft ist kontextsensitiv, situationsabhängig und die Zukunft ist menschzentriert. Und genau hier schließt sich dann der Kreis zur Rache des Analogen. Das, was wir im Automotive-Bereich gerade erleben, ist nichts anderes als die Rückkehr zu einem Prinzip, das eigentlich nie hätte verloren gehen dürfen. Technologie muss sich an den Menschen, an seine Fähigkeiten, Bedürfnisse, Wünsche, Träume, Ideen, Ideale anpassen. Nicht umgekehrt. Wir müssen alles über den Menschen wissen, um Technologie zu gestalten, nicht umgekehrt. Für die Gestaltung von Automotive HMIs hat das eine klare Konsequenz. Wer Interfaces ausschließlich aus technologischer Perspektive denkt, der wird scheitern. Wer Interfaces aus menschlicher Perspektive denkt, der wird gewinnen. Oder um es noch mehr auf den Punkt zu bringen, wer heute noch glaubt, dass sich alles über Touchscreens lösen lässt, hat den Menschen nicht verstanden. Und genau deshalb beginnt jetzt eine neue Phase der HMI-Entwicklung. Eine Phase, in der nicht die Technologie im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Kommen wir zum Ende. Die Rache des Analogen ist kein nostalgischer Rückblick. Sie ist ein Signal. Ein Signal dafür, dass der Mensch nicht beliebig formbar ist. Dass es auch nicht sein sollte. Dass sich unsere Wahrnehmung, unser Denken, unsere Interaktion nicht im gleichen Tempo verändert wie Technologie. Und vor allem, dass erfolgreiche Produkte immer dort entstehen, wo Technologie sich an den Menschen anpasst und nicht umgekehrt. Und die Beispiele, die ich genannt habe, aus unterschiedlichen Bereichen, zeigen ein konsistentes Muster. Der Mensch bleibt ein analoges Wesen. Digitale Lösungen stoßen an Grenzen, wenn sie die menschlichen Bedürfnisse ignorieren. Analoge Elemente gewinnen dort an Bedeutung, wo Erfahrung, Vertrauen und Kontrolle entscheidend sind. Die Zukunft ist nicht rein digital, sie ist hybrid. Best of both worlds, das Beste beider Welten miteinander vereinigen. Und ich fokussiere mal auf den Automotive-Kontext. Für die Gestaltung von HMIs, von Mensch-Maschine-Schnittstellen, ergibt sich damit eine klare Richtung. Es geht nicht mehr darum, möglichst viel zu digitalisieren. Es geht darum, richtig zu kombinieren, zu orchestrieren. Die Herausforderung der Zukunft ist nicht die Technologie. Es ist die Anpassung an den Menschen. Und wir sind da auf der Suche nach dem Sweet Spot. Wer versteht, wann ein physischer Regler besser ist als ein Touchscreen, wenn die Sprache sinnvoller ist als ein Menü, wenn eine Interaktion mehr Wirkung hat, der wird Interfaces gestalten, die nicht nur funktionieren, sondern sich richtig anfühlen und die erfolgreich sind. Und am Ende ist die wichtigste Erkenntnis vielleicht die einfachste. Die Technologie gehört nicht denjenigen, die meiste Technologie bauen, sondern denjenigen, die den Menschen am besten verstehen. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.